Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Publizistin und Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Ich grüße Sie und ich hoffe, Ihnen geht's gut.
Hallo Herr Frenzel, mir geht's prima.
Donald Trump geht's wieder gut.
And now I'm better and maybe I'm immune. I don't know.
Ihm geht's besser, vielleicht ist er sogar immun, er weiß es nicht. Was wir wissen, Donald Trump hat das Krankenhaus verlassen und er hat einen Rat für alle.
But don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. We have the best medicines in the world.
Also, Sie haben die besten Mediziner der Welt und er sagt, lassen Sie nicht zu, dass Corona Ihr Leben bestimmt. Das ist auch eine Strategie, oder?
Naja, es ist vor allem eine Wahlkampfstrategie. Es ist die Wunderheilung des Donald Trump und dann eben für seine Anhänger die Botschaft, ich war schon immer auf dem richtigen Dampfer, ihr wart schon immer auf dem richtigen Dampfer und bleibt so, wie ihr wart. Gleichzeitig sieht man, wie im Weißen Haus die Infektionszahlen steigen. Also offenbar das Weiße Haus selber das Problem jedenfalls noch nicht im Griff hat.
Ja, wir können dem Rat des Präsidenten auch nicht ganz folgen hier. Corona bestimmt zumindest Teile unserer Minuten hier im Radio bzw. im Podcast. Schönen guten Tag an alle, die dabei sind. Es gibt ja eine Zahl, auf die wir alle gerade jetzt wieder schauen, wie das Kaninchen auf die Schlange, die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Stand heute laut Robert-Koch-Institut 2639. Das sind Zahlen wie aus der ersten Hochphase der Pandemie. Angela Merkel hat ja erst letzte Woche mal selbst gerechnet und warnend ins Land gerufen. Wenn es so weitergeht, dann sind wir bei knapp 20.000 pro Tag an Weihnachten. Soweit der Alarm und jetzt kommt vielleicht ein bisschen Entwarnung, wenn ich Stimmen wie die von Ursel Heudorf höre, Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen.
Wir hatten im Frühjahr viele Fälle, damit verbunden viele schwere Fälle und auch viele Todesfälle. Wir haben jetzt wieder viele Fälle, aber wir sehen, dass eben eine Entkopplung stattgefunden hat. Wir haben zwar sehr viele Fälle, aber wenig Krankenhauseinweisungen und wenig Todesfälle.
Die Ärztin Ursel Heudorf am Abend in der ARD. Frau Weidenfeld, also weg von der blanken Zahl der Neuinfektionen?
Ja, auf jeden Fall, glaube ich, ist man inzwischen so weit zu sagen, man braucht mehr Parameter als nur die Neuinfektionen, wobei die Neuinfektionen selbst natürlich auch ein Parameter sind, der nach wie vor wichtig ist und wichtig bleibt. Auch wenn man sagt, dass jetzt eben tendenziell eher jüngere Patienten betroffen sind, die zum Teil keine Symptome haben, ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis die dann eben ihre Eltern und Großeltern dann möglicherweise auch infizieren. Insofern ist die Infektionszahl nach wie vor sehr, sehr wichtig, aber sie ist eben nicht mehr alles. Und zu dem nicht mehr alles gehört halt eben die Frage, wer ist betroffen? Es gehört die Frage, haben die Symptome oder haben sie keine Symptome? Wie ist die Auslastung in den Krankenhäusern? Wie ist die Betroffenheit pro 100.000 Einwohner einer Stadt oder einer Region? Und dann muss man natürlich auch sagen, man weiß jetzt viel mehr als vor einem halben Jahr. Also man weiß jetzt, dass einzelne Erkrankte überhaupt niemanden infizieren, aber dass ganz wenige ganz viele infizieren. Man weiß, man testet viel mehr, also man weiß viel mehr über eine größere Gruppe einer Bevölkerung. Und man hat eben inzwischen auch Erfahrungen gemacht, wie man Patienten, auch schwer erkrankte Patienten, besser behandeln kann. Die Wunderheilung von Donald Trump ist ja ein Zeichen, wie ein sehr prominenter Patient, sehr gut behandelt worden ist offensichtlich, aber
okay, ich mache ja so ein Ironiesternchen jetzt mal dran, ja, zur Sicherheit.
Nein, ich glaube, da macht man jetzt das Ironiesternchen dran, aber man sieht eben einfach auch, dass diejenigen, die heute in die Krankenhäuser kommen, mit viel mehr Erfahrung, auch mit viel einem größeren Spektrum an Medikamenten, an Therapiemöglichkeiten behandelt werden.
Aber das müsste ja dann eigentlich alles zu einer Entwarnung führen, ne? Also, dass wir alle so ein bisschen abrüsten und wenn ich mir dann aber wiederum so die Nachrichtenlage anschaue. Baden-Württemberg steigt jetzt wieder stärker ein. Wir haben im Prinzip die halbe EU als Risikogebiet definiert. Also die Stimmungslagen, die sich da auch so vermitteln, klingen eher dramatisierend. Ist das dann ein Fehler?
Nein, es ist, glaube ich, kein Fehler zu sagen, Covid-19 ist eine schwere Erkrankung, die für mittelalte Menschen sehr riskant ist und die für sehr alte Menschen sehr, sehr riskant ist. Und wenn man sich eben anschaut, diesen Übersterblichkeits-, also wie viele Menschen sterben in einem Jahr mehr, als üblicherweise gestorben wären, diesen Übersterblichkeitsanstieg im April, da kann man sehr, sehr deutlich sehen, dass diese Krankheit gefährlich ist und dass es eben nicht überdramatisiert ist, zu sagen, wir müssen wahnsinnig aufpassen.
Das ist eine Kurve. Gestern haben viele Millionen Menschen das ARD aktuell gesehen, eben aufgrund dieser neuen Dramatik, dass man also wieder nach der Tagesschau mal denkt, wir müssen jetzt mal informieren. Aber da genau sah man diese Kurve und stellt jetzt fest, insgesamt aufs Jahr betrachtet und auch vor allem jetzt in den letzten Monaten, haben wir keine Übersterblichkeit mehr, also kein, sozusagen, also mehr Tote, ganz konkret gesprochen, durch Corona.
Aber wir haben sie ja deshalb nicht, weil wir etwas gemacht haben. Und wenn man in die USA schaut, die haben, also da ist Covid-19 inzwischen nach dem Zweiten Weltkrieg, der spanischen Grippe und einem weiteren Ereignis die viertschlimmste Ursache für Übersterblichkeit, seitdem man diesen Faktor überhaupt erhebt. Also man sieht eben, auch das kann in Deutschland passieren, es kann in Europa passieren, es kann wieder passieren. Aber die gute Nachricht ist halt, wir sind klüger geworden im letzten halben Jahr und können jetzt hoffentlich klüger auch mit diesem Alarm umgehen.
Darf ich bei diesem Klügerwerden mal einhaken? Sie sagten das eben gerade schon, ich zuckte so leicht, weil ich mir dann auch die Politik anschaue. Wir hatten gestern das Corona-Krisenkabinett, das irgendwie so auseinandergegangen ist, wie wir müssen nochmal drüber nachdenken, über XYZ, mit so ganz vielen Fragezeichen, was Teststrategie angeht, wann testet man wirklich, aber auch andere Fragen, wie viele Tage Quarantäne braucht man eigentlich. Ich habe da den Eindruck, bei allem Verständnis dafür, dass es das Lernen in der Krise gibt, dass wir da aber auch einen großen Faktor der Unsicherheit haben und vielleicht auch nicht immer Unsicherheit, die zu rechtfertigen ist.
Wäre Ihnen jemand wie Donald Trump lieber? Also ich meine, natürlich gibt es Leute, die jetzt sehr, sehr sicher sind und die sagen so, da geht's lang und das machen wir. Das ist eine neue Krankheit. Wir wissen zwar heute viel mehr, wir sind klüger geworden, da würde ich schon darauf bestehen, aber wir wissen natürlich immer noch nicht genug. Und dass Politiker in solchen Situationen, in wirklich hochkomplexen Lagen entscheiden, sich bewegen müssen, auch Fehler machen. Jens Spahn hat ja für meine Begriffe das weise Wort gesagt, wir werden uns am Ende alle sehr viel verzeihen müssen. Natürlich macht man Fehler und natürlich versucht man, Fehler zu vermeiden, je länger diese Pandemie dauert und je näher man an die Bundestagswahl rückt. Also ich mache jetzt wieder ein Ironiesternchen. Aber es ist eben insgesamt immer noch eine unsichere Lage, in der man Fehler macht und Fehler machen kann.
Ja, ich bin mit dem Verzeihen einverstanden, aber wir sollten es vielleicht gerade von journalistischer Seite nicht zu früh tun, damit es nicht schon die Pauschalentschuldigung ist. Weil ich habe auch manchmal den Eindruck, das wird so ein bisschen als Argument vor sich hergetragen und dann guckt man gar nicht mehr genau, wo hätte man vielleicht doch schon ein bisschen mehr wissen können.
Ja klar, ich meine, die Aufgabe von Journalisten ist, das Ganze distanziert und analytisch zu betrachten und es liegt mir fern, jetzt zu sagen, die machen alles super und das ist alles richtig. Ich glaube halt eben nur, dass wir Journalisten auch nicht wissen, was richtig und was falsch ist und das ist natürlich immer vergleichsweise leicht ist, zu sagen, das war jetzt aber wirklich falsch oder unentschlossen oder nicht so, wie die Bevölkerung das erwarten kann und erwarten soll, wenn man selber eben diese Entscheidungen natürlich nicht fällen muss. Das betrifft übrigens auch die Experten natürlich, die jetzt Ratschläge geben. Auch die geben ja Ratschläge bis zu einem gewissen Grad und dann muss die Politik entscheiden. Das ist deren Job. Es ist auch richtig und wichtig, dass man diesen Job bewertet und analysiert und eben auch kommentiert. Nur in einer solchen Lage, finde ich jedenfalls, haben Politiker zumindest verdient, dass man das, was sie tun, nicht mit Wohlwollen, aber doch mit einer kritischen Gutmütigkeit begleitet.
Wir schauen weiter auf Themen und Termine dieses Tages mit Ursula Weidenfeld. Viele Jahre Journalistin bei Wirtschaftsmedien, zum Beispiel der Financial Times Deutschland, der Wirtschaftswoche, zuletzt Chefredakteurin der Zeitschrift Impulse. Ich vermute mal, der Termin, auf den wir jetzt schauen, kann ich da sagen, ist das sowas wie das Weihnachtsfest für Wirtschaftsjournalisten, der Tag der deutschen Wirtschaft?
Ist das Hochamt der deutschen Industrie.
Okay. Zwei Tage kommen da wichtige Wirtschaftsbosse zusammen und alle, die was sind und die was werden wollen, pilgern hin. Christian Lindner, FDP-Chef, wird da sprechen. Annalena Baerbock von den Grünen bereits gesprochen hat. Eine Frau, die schon was ist und nichts mehr werden will. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin. Und sie hat unter anderem das gesagt.
Unter dem Eindruck der schweren Rezession im ersten Halbjahr haben wir viele Hebel in Bewegung gesetzt, damit sich die Wirtschaft möglichst schnell wieder erholen kann. Und tatsächlich geht es seit Mai vorsichtig wieder aufwärts. Diesen positiven Trend unterstützt die Bundesregierung mit aller Kraft. Dafür ist eine außerordentliche Neuverschuldung unvermeidbar und in diesen Zeiten gerechtfertigt. Neben einem umfassenden Konjunkturpaket haben wir auch ein Zukunftsprogramm auf den Weg gebracht. Denn es geht nicht allein darum, das Vorkrisenniveau rasch wieder zu erreichen, sondern uns über langfristige Investitionen auch neue Wege zu erschließen.
Also Angela Merkel in ihrer Videobotschaft für den Tag der deutschen Wirtschaft vom Bundesverband der deutschen Industrie, Ursula Weidenfeld. Tja, da war sozusagen erstmal Rettung drin und dann auch Zukunft. Würden Sie dem so zustimmen, wie die Bundeskanzlerin das sagt?
Naja, man muss eben schon sagen, das hat die in 3 Minuten abgespult. Also das ist eine Videobotschaft, die sehr, sehr karg, sehr dürftig. Also sie haben sie praktisch in voller Länge abgespielt. Oh, es fehlte nur noch zum Schluss alles Gute für Sie. Das hat sie nämlich auch noch gesagt. Nein, das ist natürlich nicht das ganze Spektrum dessen, was die deutsche Industrie im Moment beschäftigt und was die deutsche Industrie im Moment auch besorgt. Wir haben eben auf der einen Seite Corona, klar, das ist der konjunkturelle Teil, den die Kanzlerin angesprochen hat. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber strukturelle Trends, die weit darüber hinausgehen und die die Industrie in ihrer Gesamtheit nicht nur besorgen, sondern auch bedrohen. Also der Klimawandel Antwort der Bundesregierung darauf, dass man eben aus dem Verbrennungsmotor aussteigen will, dass man aus dem Verbrennen fossiler Rohstoffe aussteigen will. Das ist ein ganz großes Thema, bei dem man noch nicht so richtig weiß, wie die Industrie, also wie kocht man Stahl ohne CO2. Das ist bisher jedenfalls noch nicht gelöst, das Problem. Und auf der anderen Seite betrifft es natürlich auch hunderttausende Arbeitsplätze. Gerade in der Autoindustrie sieht man das im Moment sehr deutlich. In der Zulieferindustrie, das geht weit über Corona hinaus, was da passiert.
Also ich höre bei Ihnen gerade schon raus, Corona ist natürlich gerade die Großkrise, aber ohne Corona hätte dieser Tag der deutschen Wirtschaft auch ganz schön große Bretter da auf dem Tisch, ganz schön harte, die zu bohren wären.
Na klar, also einmal, was die Produktion angeht, dann was den Außenhandel angeht. Wir haben einen Handelskrieg zwischen USA und China und Europa hat sich noch nicht so richtig entschieden, wo sie hinwollen. Deutsche Wirtschaftspolitik, ein riesengroßes Thema. Es gibt also reichlich Themen und die Kanzlerin hat es natürlich sehr klug gemacht, halt als eine Kanzlerin, die im nächsten Jahr nicht mehr antreten wird, für die diese Zukunft also eher aus der von der Zuschauertribüne interessant sein wird, dass sie sich da nicht positioniert hat und auch nicht positionieren konnte. Aber natürlich erwarten Unternehmen von einer Bundesregierung, auch wenn nur noch 12 Monate bis zur nächsten Wahl sind, Botschaften, wo es hingehen soll, wie es gehen soll, wie der Pfad ist, wie die Dynamik ist und eben auch die Frage, welche Rolle misst man eigentlich einer industriellen Landschaft in einem Land noch zu, wenn man im Jahr 2050 klimaneutral sein will?
Aber dann mal ganz konkret gefragt, Sie haben den Verbrennungsmotor angesprochen. Wäre das hilfreich für die Zukunft der deutschen Wirtschaft, wenn eine Bundeskanzlerin mit ihr die Bundesregierung sagen würde, beispielsweise so wie Kalifornien, 2035 ist Schluss mit dem Verbrennungsmotor oder Schweden ist sogar schon beim Jahr 2030?
Also was die Wirtschaft braucht und was sie haben muss, sind klare Rahmenbedingungen. Und das ist eben etwas, was es in Deutschland im Augenblick nicht gibt oder nicht in dem Maße gibt, wie man das gerne hätte. Wenn die wüssten, es wird im Jahr 2040 eine Nische geben für saubere Verbrennungsmotoren in einigen Bereichen, dann würden sie sich darauf einstellen können. Wenn sie wüssten, es geht jetzt alles in Richtung Elektro, dann stellen sie sich darauf ein. Das haben sie in den letzten 10 Jahren aber nicht bekommen, das Signal. Und deshalb ist die Autoindustrie reichlich zurück. Die haben eben immer gedacht, sie können mit Diesel und in Anführungszeichen und mit Ironiesternchen Dieselschummeleien ihre Zukunft sichern. Das hat eben nicht funktioniert. Und jetzt sind sie in einer Situation, wo sie, was die Elektromotoren angeht, hinterher sind. Vor allem, was die Speicher, also die Batterien angeht, total hinterher sind. Und auf der anderen Seite aber noch 8 Jahre Verbrennungsmotor und 8 Jahre Entwicklung in Verbrennungsmotoren vor sich haben. Und das alles ist jedenfalls in der Autoindustrie nicht gerade günstig. Aber wir gucken ja nicht nur auf die Autos. Wir gucken auch auf Pharma, wir gucken auf Chemie, wir gucken auf Werkzeugmaschinen, auf Maschinenbau. Und all diese Branchen haben im Moment eben einfach das Problem, dass sie nicht so ganz genau wissen, wo eigentlich die Entwicklung, die politische Entwicklung, die politischen Rahmenbedingungen hingehen.
Sie sagen im Moment und im Augenblick, wissen Sie das nicht? Ich meine, es ist ja in der Tat der letzte Auftritt der Kanzlerin gewesen bei diesem Ereignis, nach dann am Ende 16 Jahren Regierungsverantwortung. Man muss ja fast schon sagen, es ist ein bisschen mal wieder das Dilemma für die deutsche Wirtschaft, nachdem man mit 16 Jahren Helmut Kohl im Bundeskanzler hatte, der sich nicht so richtig für Wirtschaft interessiert hat, wurde ihm auf jeden Fall immer nachgesagt, dass Angela Merkel eigentlich auch eine Bundeskanzlerin war, die vor allem hervorgetreten ist, durch die Durchsetzung sozialdemokratischer Projekte. Ich frage mich manchmal, ob die deutsche Wirtschaft sich unter diesen Rahmenbedingungen wünschen müsste, dass Olaf Scholz der nächste Bundeskanzler wird.
Ich glaube, der deutschen Wirtschaft ist vergleichsweise, nicht ganz egal, aber vergleichsweise egal, wer Kanzler ist und von welcher Partei er kommt, solange es eben nicht die Linkspartei ist, die eben ein anderes Wirtschaftssystem haben will. Aber dass deutsche Kanzler sich für Wirtschaft nicht interessieren, das ist gute Tradition.
Ich hatte da einen im Hinterkopf, Gerhard Schröder, der hat sein Amt darüber verloren, dass er sich ein bisschen zu viel dafür interessiert.
Hat sich aber auch nicht für Wirtschaft interessiert. Gerhard Schröder hat sich am Ende eben auch vor allem für Außenpolitik interessiert und die Agenda 2010 hat er nur deshalb gemacht, weil er sie unbedingt machen musste. Er hat sie nicht gemacht, weil er gedacht hat, wir erneuern die soziale Marktwirtschaft. Der einzige Kanzler, und das war auch der erfolgloseste von allen, Ludwig Erhard, nämlich für 2 Jahre, der sich für Wirtschaft interessiert hat, war kein guter Kanzler. Insofern muss man das einer Kanzlerin nicht übel nehmen, dass sie sich für Wirtschaft nicht so stark interessiert, wie sich das die Wirtschaft wünscht. Aber trotzdem hätte man eben gerne eine Bundesregierung, die zumindest über die Krisen hinaus und das Krisenmanagement hinaus mit einem Grundverständnis für Marktwirtschaft, für soziale Marktwirtschaft und für Marktprozesse ausgestattet ist. Und das ist eben im Augenblick nur bedingt der Fall.
Die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld im Deutschlandfunk Kultur. 1-2 Polizei und wir sind im nächsten Thema, auf das ich gerne schauen möchte, mit der Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld und auch mit Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Der Lagebericht des Verfassungsschutzes zu Rechtsextremismus in den Reihen der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern, das kriegt natürlich eine besondere Brisanz, nachdem in verschiedenen Bundesländern aufgeflogen ist, was sich da einige Polizistinnen und Polizisten mitunter in Chats für Dinge hin und her geschickt haben. Vorgestellt wurde der Bericht heute Vormittag gemeinsam mit dem Bundesinnenminister, mit Horst, bitte kein Generalverdacht Seehofer. Und der hat schon mal gesagt, die Zahlen seien insgesamt gering.
Und das bedeutet, dass wir kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben. Auf der anderen Seite hat der öffentliche Dienst und die Sicherheitsbehörden besonders eine Vorbildfunktion für unsere Demokratie, für unseren Rechtsstaat. Und deshalb muss man auch bei den geringen Zahlen deutlich sagen, dass jeder erwiesene Fall eine Schande ist.
Also so Horst Seehofer heute Vormittag bei der Vorstellung dieses Lageberichts, Gudula Geuter. Das klingt so ein bisschen nach sowohl als auch.
Es ist das, was Horst Seehofer immer gesagt hat. Es war immer seine Vermutung, dass es kein strukturelles Problem gäbe. Und er hat aber auch schon seit langem gesagt, jeder Fall ist ein Fall zu viel. Es muss rigoros geahndet werden, vorher aufgeklärt werden. Und im Zweifel müssen die Leute auch aus dem Dienst entfernt werden. Die Frage des strukturellen Problems, das ist das, was Sie eben angesprochen haben mit dem kein Generalverdacht. Und das ist eben der tiefe Riss, der durch die Betrachtung der Polizei hier geht. Und die Frage, wie hier weiter vorzugehen ist, ob es da eben allgemeine Untersuchungen geben sollte oder ob man wie jetzt, und das ist ja was ganz anderes, was das Lagebild macht, eben die bekannten, die schon aufgefallenen Fälle, es geht hier konkret um Verdachtsfälle von rechtsextremistischen Einstellungen, deren wegen schon Verfahren eingeleitet wurden, sei es strafrechtlich oder arbeitsrechtlich. Wenn man das zusammenführt, ist das natürlich was ganz anderes als eine Untersuchung der Einstellung von Beamten. Und das ist eben für ihn wohl diese Frage der Vorverurteilung oder des Generalverdachts.
Sie können uns ja gleich nochmal deutlich machen, wie die Dimensionen da sind von dem, was man weiß. Ursula Weidenfeld, Frage an Sie. Diese beiden unterschiedlichen Ansätze, also gucken konkret, was ist, was man weiß, oder eben auch untersuchen, was könnte es für strukturelle, unentdeckte Problemlagen geben? Welchen Weg bevorzugen Sie?
Ich glaube halt, dass das Interessante ist, und da weiß ich nicht, ob Herr Seehofer was dazu gesagt hat, Frau Geuter, aber interessant wäre doch die Frage, ob er tatsächlich auch gewürdigt hat, das, was wir seit 2-3 Monaten wissen. Soweit ich weiß, bezieht sich dieser Bericht auf, der geht bis März dieses Jahres. Wir haben in der Zwischenzeit in Nordrhein-Westfalen einen zerknirschten Innenminister gesehen, der gesagt hat, ich habe nie gedacht, dass wir ein strukturelles Problem haben, aber wir haben möglicherweise eins. Herr Reul ist CDU-Minister, also zumindest steht der Herrn Seehofer einigermaßen nahe. Wir haben heute Morgen Herrn Stahlschmidt, den Innenminister von Sachsen-Anhalt, gehört, der sich einer Untersuchung der Frage, gibt es strukturelle Probleme in der Polizei, jedenfalls nicht mehr grundsätzlich verschließen wollte. Und ich fände eben schon interessant, vielleicht, Frau Geuter, wissen Sie da was? Hat Herr Seehofer die neuen Entwicklungen auch gewürdigt in seinem Urteil?
Er ist zumindest in genau dem Kontext, den Sie jetzt nennen, das war gleich die erste Frage dazu gefragt worden, wenn man betrachtet, was in den letzten Wochen bekannt geworden ist, wie können Sie dann einfach nach diesen Zahlen, die ja tatsächlich nicht eingeflossen sind, diese neueren Fälle, wie können Sie da so apodiktisch sagen, wir haben kein strukturelles Problem? Und Horst Seehofers Antwort ist eben das, was er dann immer sagt, das ist eben dann auch die zweite Hälfte des O-Tons, den wir eben gehört haben, aber ich habe doch gesagt, jeder Fall ist ein Fall zu viel, was ja eine ganz andere Frage ist. Aber er bleibt dabei, kein strukturelles Problem, und er hat an einer Stelle eben auch gesagt, man wolle die vorhandenen Daten jetzt intensiv analysieren, auf Querverbindungen innerhalb der Behörden mit Rechtsextremisten außerhalb, was auch immer, aber man wolle eben nicht Tausende von Beamten mit einem Verdacht überziehen. Also ganz klar diese Begründung, unbeeindruckt von diesen letzten Vorkommnissen.
Was ja auch richtig ist zu sagen, die Polizei die darf nicht mit einem Generalverdacht praktisch in die Ecke gestellt werden. Auf der anderen Seite würde man eben immer sagen, und das ist, das finde ich, das zweite Merkwürdige an diesem Seehofer-Zitat, was wir jetzt gehört haben, er bezieht sich auf die Vorbildfunktion der Polizei, aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht doch um das Gewaltmonopol des Staates. Also wenn ich akzeptieren soll als Bürger, dass ich mich nicht an jemandem räche, dass ich nicht Selbstjustiz übe, sondern dass das nur die Polizei darf oder nur die Gerichte dürfen, dann muss ich aber auch wissen, dass die Polizei strukturell jeden Menschen in diesem Land gleich, fair und ohne Vorurteile und Vorbehalte, denen begegnet. Und wenn ich das nicht mehr tue, dann habe ich ein Problem. Und deshalb ist die Frage, ist die Polizei vorbildhaft, ja oder nein, die ist eigentlich nicht so erheblich wie die Frage, wie glaubwürdig ist eine Polizei, die entweder 380 Einzelfälle oder ein strukturelles Problem hat, wenn es darum geht, das Gewaltmonopol, die Zustimmung der Bürger zum Gewaltmonopol des Staates zu erhalten.
Und die Frage ist natürlich auch, ab wie vielen Einzelfällen haben wir ein strukturelles Problem? Deswegen, Herr Gudler-Geuter, nochmal der Blick auf das, was jetzt vorliegt, dieser Lagebericht. Also was ergibt sich denn da für eine Dimension?
Man muss gleich dazu sagen zur Einführung, dass der Verfassungsschutz selbst schreibt, dass er von einem Dunkelfeld ausgeht, und natürlich schreibt er nicht, wie groß dieses Dunkelfeld ist. Das ist das Wesen des Dunkelfeldes. Die Zahlen lauten insgesamt 319 Verdachtsfälle im Erhebungszeitraum. Das heißt in gut 2 Jahren in den Ländern, 58 Verdachtsfälle in den Bundessicherheitsbehörden und über 1000 Verdachtsfälle, die über den MAD, das heißt also im Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums, bekannt geworden sind. Diese Verteidigungsministeriumszahlen sind natürlich eine andere Dimension, aber die anderen Zahlen sind ja wirklich relativ gering. Aber es ist eben auch mit der Frage, strukturell oder nicht, ja nicht nur das gemeint, also das, was solche Studien zutage fördern wollen. Das sind ja nicht solche Verfehlungen wie rassistische Bemerkungen in Chats nur, sondern das ist ja auch, das Ganze geht ja aus, die Forderung nach solchen Studien, von der Forderung einer Kommission des Europarates, die eben wollte, dass Racial Profiling untersucht wird. Das heißt, dass untersucht wird, ob Polizisten aufgrund ihrer Einstellung möglicherweise zum Beispiel Leute mit anderer Hautfarbe anders behandeln. Und das heißt, das geht um eine völlig andere Fragestellung. Und ich muss gestehen, dass ich auch in anderen Fällen dieses Schlagwort vom Generalverdacht gar nicht verstehe. Also ich bin jetzt keine große Freundin der Vorratsdatenspeicherung, aber warum in der Vorratsdatenspeicherung ein Generalverdacht liegen soll, ist mir völlig unverständlich. Und so verstehe ich eben auch nicht, dass, wenn man sich einen Sachverhalt genauer anschaut, warum darin eine Vorverurteilung liegen kann. Das kann zum Beispiel auch Richtern gut tun, dass man da mal genauer hinsieht. Insofern ist das erstmal sozusagen eine Art der Parteinahme, die mich erstaunt hat. Aber ich muss auch noch dazu sagen, es könnte eine gewisse Bewegung sich heute gezeigt haben, weil Seehofer sich nicht nur für weitergehende Analysen ausgesprochen hat, sondern auch sich offen gezeigt hat für eine andere Studie, die die Gewerkschaft der Polizei fordert, nämlich zum Arbeitsalltag. Und das, was die Gewerkschaft der Polizei da meint, ist auch, was gibt es für Elemente im Arbeitsalltag? Also zum Beispiel im Kontakt mit schwierigen gesellschaftlichen Gruppen oder auch mit Menschen anderer Hautfarbe, wo sich möglicherweise auch schwierige Einstellungen entwickeln können und wo man dann gegensteuern müsste. Und das geht ein bisschen vielleicht schon in die Richtung solcher Studien.
Gudler-Geuter, danke in Soundchart-Studio für diese Informationen. Danke, Ursula Weidenfeld. Tag 2 der Woche der Nobelpreise. Seit wenigen Minuten wissen wir, wer den Nobelpreis für Physik bekommt in diesem Jahr. Nämlich Andrea Ghez, Roger Penrose und Reinhard Genzel. Warum? Wofür? Das sagt uns Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen. Schönen guten Tag erstmal. Wofür die Ehre?
Wunderschönen guten Tag. Es geht tatsächlich um die ja fast faszinierendsten Objekte, die es da im Kosmos gibt. Oder wie man so schön sagte beim Nobelkomitee, um die dunkelsten Geheimnisse des Universums, um schwarze Löcher, also diese faszinierenden Objekte, die es dort im All gibt. Und der Preis geht eben zum einen an den Theoretiker Roger Penrose, der in den 60er Jahren schon gezeigt hat, schwarze Löcher können entstehen. Das folgt direkt aus der allgemeinen Relativitätstheorie. Und die beiden anderen, Andrea Ghez und Reinhard Genzel, haben eben tolle Beobachtungen angestellt seit den 90er Jahren und haben gezeigt, im Zentrum unserer Milchstraße, da sitzt eben auch tatsächlich so ein supermassives, extrem massereiches schwarzes Loch.
Mhm. Also die Namen verraten es ja schon, ich habe es auch gerade in der Agentur gesehen, das sind also sozusagen Deutsche unter den Siegern.
Reinhard Genzel ist Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und der ist neben Frau Ghez eben wirklich der Experte für dieses schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Unsere Milchstraße ist ja so ein, kann man sich vorstellen, so eine Ansammlung von 200 Milliarden Sternen, wie so ein Diskus, so eine große Scheibe, in der diese Sterne einfach um das Zentrum herumlaufen. In der Mitte ist so eine kleine Verdickung und da ganz im Zentrum, da sitzt ein schwarzes Loch, das gut 4 Millionen Mal so viel Masse hat wie unsere Sonne. Und, das sagt der Name, dieses schwarze Loch ist nur sehr schwer zu sehen, aber diese Astronomengruppen von eben Frau Ghez und Herrn Genzel haben besondere Methoden entwickelt, dass man da im Infraroten hingucken kann durch den ganzen Staub, der ganze Dreck, der da im Universum vor diesem schwarzen Loch liegt und haben dann eben gesehen, da flitzen Sterne herum in einem aberwitzigen Tempo und da folgt dann daraus, da muss etwas sitzen, was man zwar nicht sehen kann, aber was unglaublich massereich ist und da bleibt eben, wenn wir nicht völlig absurde Annahmen machen, einfach nur ein schwarzes Loch, also diese Beobachtungen dieser schnell herumflitzenden Sterne gilt als Nachweis. Da sitzt ein schwarzes Loch mit 4 Millionen Sonnenmassen. Unvorstellbar.
Frau Weidenfeld, haben Sie schon erste Fragen an diesen Preis?
Ja, Dinge, die Ihnen durch den Kopf gehen? Das ist super faszinierend. Eine solche Forschung und natürlich auch ein solcher Nobelpreis. Am beeindruckendsten ist, finde ich daran, dass die jetzt ausgezeichnet werdenden, dass die im Grunde sich ja mit Gesetzen und Annahmen beschäftigen, die zum Teil Jahrhunderte alt sind. Also ich glaube, vielleicht wissen Sie da mehr als ich, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist die allgemeine Relativitätstheorie, das ist ja Einstein, das ist 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, aber sie haben widerlegt Isaac Newton, der ja als der Begründer eigentlich der Astromathematik gilt. Und das ist schon noch spannend.
Das ist das Faszinierende an diesen schwarzen Löchern, dass da eben diese Relativitätstheorie das eigentlich in der Mathematik vorhersagt. Albert Einstein hielt das gar nicht für möglich und dann kam eben Roger Penrose, hat so bestimmte Verfahren entwickelt und hat gesagt, das geht. Es gab sogar allererste ganz vage Ideen schon 200 Jahre sogar vor Einstein, wo einfach Mathematiker nachgedacht haben, es könnte doch sein, dass Materie so dicht zusammengepresst ist, dass dann die Anziehungskraft an der Oberfläche so eines Objekts so stark ist, dass man nicht einmal mehr mit Licht davonkommen kann. Und insofern muss man immer sagen, schwarzes Loch ist eigentlich ein ganz unsinniger Begriff. Das ist ein Etikettenschwindel. Nichts im Kosmos ist so massiv wie ein schwarzes Loch. Das ist kein Loch. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und um das mal klarzumachen, wenn wir unsere Erde auf die Größe einer Kirsche zusammenpressen, dann wäre auch unsere Erde ein schwarzes Loch. Also das ist nichts. Das ist das Schlimmste, was es gibt.
Und für einen Nichtphysiker ist das Faszinierende an solchen Auszeichnungen, dass man schon auch viel rechnen muss wahrscheinlich, um sowas auszurechnen und zu identifizieren, dass aber die Ersten, die sowas angenommen haben und gedacht haben, dass die nicht gerechnet haben, sondern eigentlich Philosophen waren.
Was ich beim Thema schwarzes Loch, was mir sofort in den Sinn kommt, wir hatten doch vor gar nicht allzu langer Zeit ein erstes Bild von einem schwarzen Loch. Das hat aber damit nichts zu tun, oder? Also jetzt dieser Preis.
Das hat damit nichts zu tun. Und wenn wir uns alle erinnern, vor anderthalb Jahren ist ja dieses Bild präsentiert worden von sehr vielen, sehr eitlen, vorwiegend Männern. Da waren wenig Frauen in den Gruppen. Die haben heute sicherlich alle ein bisschen aufgesäuft. Die hatten wahrscheinlich gehofft, dass sie den Preis bekommen. Nein, damals muss man sagen, das war ein hübsches Bildchen, was aber wissenschaftlich belanglos war oder ist. Diese Arbeiten hier von Roger Penrose, Andrea Ghez und Reinhard Genzel, die haben wirklich die Astronomie ganz weit nach vorn gebracht. Unser Verständnis vom Universum, also diese drei, sind den absolut verdienten Nobelpreisträger. Das schöne Bildchen da, die Postkarte vom Schwarzen Loch, ist ganz schön, aber wissenschaftlich bedeutungslos.
Ich finde Ihre Suffisanz in diesem Fall nicht angebracht. Ich muss in aller Naivität gestehen, dass erstens ich das Bild faszinierend fand und zweitens auch glaube, dass bei der Frage, wie interessiert man Menschen für Wissenschaft und für solche abstrakten Themen, es eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass man es auch visualisieren kann. Man muss es nicht mit einem Nobelpreis auszeichnen, aber zu sagen, das ist eigentlich jetzt nur eine Postkarte, ich glaube, dass das dafür gesorgt hat, dass sich sehr, sehr viele Menschen wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben mit der Frage beschäftigt haben, was ist eigentlich ein schwarzes Loch?
Mhm. Gegenrede, Herr Lorenzen?
Das mag sein, aber Sie sagen es ja völlig zu Recht, der Nobelpreis wird nicht für die Popularisierung von Wissenschaft vergeben. Und dieses Bild zum Beispiel war eingefärbt, es war eigentlich ein Schwarz-Weiß-Bild. Ich glaube, alle glauben jetzt, die Materie um ein schwarzes Loch würde in diesem Rot-Orange glühen. Das hat man natürlich aus PR-Gründen gemacht. Also da ist einfach so viel drin in diesem Bild und es ist so überfrachtet, es ist ganz hübsch. Leider entspricht es genau den theoretischen Vorhersagen. Wäre das schwarze Loch damals nicht rund auf diesem Bild gewesen, sondern irgendwie oval oder eckig, dann wäre ganz tolle neue Physik drin gewesen. Darauf hatte man gehofft, aber naja, es war ein schönes Bild, aber nochmal wirklich die Jahrzehnte neue Technik entwickelt haben, neue Kameras, sich überlegt haben, wie kann man dort das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße dingfest machen, das waren eben Andrea Ghez und Reinhard Genzel, die waren ein bisschen im Hintergrund, die haben sich nicht immer so nach vorne gespielt, wie diese super weltweite Präsentation.
Herr Lorenzen, ich hisse die weiße Fahne und senke in Demut mein Haupt vor Spitzenwissenschaft und Spitzenforschung.
Und ich halte fest, also der Preis in diesem Jahr für die Kernerarbeit am schwarzen Loch, der Nobelpreis für Physik. Danke Dirk Lorenzen und danke Ursula Weidenfeld bis hierhin. Und wir kommen jetzt zu der schwierigen Frage, wann ist man reich, wann ist man obere Mittelschicht und wer wäre besser geeignet als Sie, liebe Ursula Weidenfeld, mit Ihrem Background als Wirtschaftsjournalistin, das zu beantworten? Die Frage stellt sich unter anderem deshalb einmal mehr, weil Olaf Scholz, der Mann, der für die SPD Kanzler werden will, in der ARD dazu gesprochen hat und das folgendermaßen beantwortet hat.
Ich verdiene ganz gut. Als reich würde ich mich nicht empfinden.
Obere Mittelschicht.
Nein, so viel Geld wie derjenige, der das für sich qualifiziert hat, verdiene ich nicht und habe ich auch nicht als Vermögen.
Also kleiner Seitenhieb, Friedrich Merz, der immer gesagt hat, er zähle sich zur oberen Mittelschicht, so als Millionär. Also Frau Weidenfeld, Olaf Scholz, nicht reich, nicht mal obere Mittelschicht. Ist das Understatement oder ist das schlicht gelogen?
Weder noch. Es ist so, dass sich tatsächlich kaum jemand selbst als reich empfindet. Also wenn es um die Frage geht, was sagt man aufrichtig jemand anders, wenn man gefragt wird, bist du reich, sagt man nee. Weil man sich eben immer an denen orientiert, die noch mehr verdienen oder noch mehr Geld haben als man selber. Ich empfehle jedem, der das gerne wissen will, ob er reich ist, es gibt beim Institut der Deutschen Wirtschaft einen Rechner, da kann man eingeben, wie viel man verdient und dann weiß man hinterher, ob man reich ist. Wir wissen...
Habe ich vorhin gemacht, ja.
Und, sind Sie?
Naja, es ist ja so relativ, ne? Es ist auf jeden Fall eine immens höhere Zahl ärmer als ich, als Menschen, die reicher sind.
Also ja. Was eben wirklich wichtig ist und deshalb ist Olaf Scholz reich und er als Finanzminister sollte es wissen, wer mehr als ungefähr 4.000 Euro netto im Monat hat, gehört zu den Reichen und als Finanzminister gehört man dazu. Insgesamt sind es 7% der Deutschen, die ungefähr so viel verdienen, also die zu den Reichen, zu den Einkommensreichen gehören. Da reden wir noch nicht über Vermögen. Aber es ist eben tatsächlich so, dass man sich als Wohlhabender tendenziell immer an denen misst, die noch mehr haben und sich deshalb gar nicht reich fühlen kann. Mhm. Auf der anderen Seite glauben eben nach Umfragen die Deutschen, dass ungefähr 20% der Deutschen reich sind. Also man hält viel mehr andere Leute für reich, als tatsächlich reich sind, aber sich selber hält man nicht für reich. Dass ausgerechnet dem Finanzexperten, dem früheren Finanzexperten der CDU, ein solcher Lapsus passiert, Friedrich Merz, und dann jetzt auch noch Olaf Scholz, dem Finanzminister, das ist tatsächlich komisch.
Aber es ist ja beiden in so einer Interviewsituation passiert. Ne? Das waren jetzt beides mal auch so Chats, also gar nicht mal das Hauptinterview, sondern das Geplänkel danach.
Da war es doch völlig klar, dass solche Fragen kommen.
Ja, es ist klar, dass sie kommen. Man sollte auch vorbereitet sein. Aber es drückt ja was aus. Offenbar empfindet man das wahrscheinlich als Sozialdemokrat noch mehr als Friedrich Merz, als Stigma, wenn man zu viel Geld hat.
Es ist möglicherweise in Deutschland anders als beispielsweise in Asien oder in den USA so ein bisschen anstößig, wenn man sagt, man ist reich. Das gehört hier nicht zu dem Kanon, den man gerne vor sich herträgt. Also man ist hier gerne sozial, man ist gerne gebildet, man ist gerne ein Vielleser, ein Wanderer, ein Besucher von Opern und Konzerthäusern und Theatern. Der Reichtum gehört nicht dazu. Nichtsdestotrotz muss man schon wissen, wenn man politisch aktiv ist, egal in welcher Partei, zu welcher Gruppe gehört man eigentlich. Und ob man sich darin jetzt wohlfühlt oder nicht, oder ob man das Gefühl hat, andere verdienen viel mehr als ich oder nicht, ist in dem Fall egal.
Da würde ich nämlich auch noch mal eine Lanze brechen wollen für einen Bundesfinanzminister. Vielleicht kommt dieses Gefühl auch, weil der natürlich wirklich als Vizekanzler dieses Landes und als Finanzminister ja 6-7 Tage die Woche arbeitet, wirklich total hart in einer der Top-Positionen ist und wahrscheinlich ja ungefähr ein Gehalt hat. Ich kann es Ihnen sagen, das liegt so insgesamt inklusive aller Bezüge bei so 20.000 Euro im Monat. Das ist so Sparkassendirektor-Niveau wahrscheinlich. Ne? Und vielleicht denkt er dann halt, im Vergleich zu dem, was ich bin, ist das wirklich nicht viel.
Nein, das ist tatsächlich, die Vergleichsfrage ist immer tückisch dabei. Aber wenn man ein Doppelverdiener ist und die Frau von Olaf, die Gattin von Olaf Scholz ist Ministerin in Brandenburg.
Nochmal 14.000, ja.
Dann genau. Weiß man ziemlich genau und eben in einer Spitzenfunktion angestellt ist, dann weiß man ziemlich genau, dass man zu den Reichen gehört. Und die Tatsache, dass jemand viel arbeitet, sagt eben nichts über sein Einkommen aus. Es gibt viele Menschen, die arbeiten 40, 50, 60 Stunden in der Woche auch sehr, sehr hart und verdienen deutlich weniger und sind eben noch nicht mal im Durchschnittseinkommen. Und deshalb, glaube ich, muss man eben schon immer darauf achten und auch sehen, dass man korrekt argumentiert und diskutiert. Und die Frage, wie viele Stunden jemand arbeitet, sagt nichts darüber aus, wie viel er am Ende nach Hause bringt.
Ja, nicht nur die Stunden, aber natürlich auch die Bedeutung des Jobs. Ne?
Klar. Per Steinbrück, der frühere Kanzlerkandidat der SPD, hat ja mal gesagt, der Bundeskanzler verdient viel zu wenig Geld für das, was er leistet. Darüber kann man reden. Man kann darüber reden, ob Politiker fair bezahlt werden. Aber man kann nicht darüber reden, ob sie im Vergleich zu vielen anderen, nämlich zu 93% der deutschen Bevölkerung, eher reich oder eher weniger reich sind. Sie sind reich.
Die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld war mein Gast in dieser Stunde. Ich sage herzliches Dankeschön.
Und ich sage danke für die Einladung und auf Wiedersehen.
Tschüss.